Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Katja Weber ist heute für euch im Hörsaal. Herzlich willkommen. Heute soll es bei uns um die parlamentarische Demokratie gehen. Die wird ja mitunter kritisiert. Da herrscht eine politische Klasse, die jede Bodenhaftung verloren hat, heißt es dann. Oder aber wir brauchen mehr direkte Demokratie, weniger Repräsentation, weniger Vermittlung durch Abgeordnete. Aber im Großen und Ganzen ist die repräsentative Demokratie eine gute Idee. Legitimiert wird sie durch das aktive und das passive Wahlrecht ihrer Bürgerinnen und Bürger quer durch alle Ebenen, also vom Gemeinde- und Bezirksparlament über die Landtage bis hin zum Bundestag. Aber unser Redner heute fragt sich, bilden diese Parlamente wirklich die Breite der Bevölkerung ab?
Spielt es eine Rolle, dass es eigentlich so gut wie keine Arbeiterinnen oder Arbeiter mehr in Parlamenten gibt? Spielt es eine Rolle, dass fast alle, die in nationalen Parlamenten sitzen, studiert haben? Sind die anderen dadurch gleich gut repräsentiert? Sind die Entscheidungen möglicherweise in irgendeiner Weise verzerrt zulasten derjenigen, die dort in den Parlamenten auch sitzen? Überall sehen wir denselben Trend. Egal, wo Sie hingucken, es sind immer mehr Höhergebildete, die in den Parlamenten sind. Insgesamt schon 63% aller Nichtwähler kommen aus den zwei untersten Einkommensgruppen. Und wenn wir dann im Kontrast dazu uns die oberste Einkommensgruppe angucken, die reichsten 20%, die stellen eben nur 8% der Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Je höher die Arbeitslosenquote in einem Stadtteil ist, desto niedriger ist die Wahlbeteiligung.
Nehmen Sie bitte Platz.
Wer ist drin, wer nicht? Wer nutzt das eigene Wahlrecht und wer geht nicht wählen? Das sind hochspannende Fragen, die uns heute der Politikwissenschaftler Armin Schäfer beantworten wird. Fragen und Antworten, die für eine lebendige, glaubwürdige Demokratie ausgesprochen wichtig sind. Eine maue Wahlbeteiligung, die wird zwar regelmäßig bedauert, meistens direkt nach einer Wahl, aber Ursachenforschung wird oft nicht sehr ausdauernd betrieben. Für unseren heutigen Redner ist sie eine Notwendigkeit in unserem demokratischen System. Armin Schäfer hat jede Menge Daten rund ums Wählen und ums Nichtwählen zusammengetragen und die breitet er gleich sehr gut und allgemeinverständlich vor uns aus. Ihr könnt's ja mal machen wie er. Schaut euch einfach an, wie in eurem Stadtteil, in eurer Gemeinde die Wahlbeteiligung bei der Europawahl zum Beispiel war und vergleicht dieses Ergebnis dann mit der Wahlbeteiligung im reichsten Bezirk und im ärmsten Bezirk eurer Stadt oder aber eben mit armen und reichen Kommunen in eurem Umfeld. Und dann seht ihr, ob bei euch Ähnliches rauskommt wie bei unserem Redner. Der wird es gleich noch ausführlicher erläutern. Während ihr eure Daten zusammensucht, kann ich euch kurz noch ein bisschen was über ihn erzählen. Schäfer hat Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre studiert. 2018 wurde er Professor für Politikwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Er sitzt der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft vor. Seinen Vortrag mit dem Titel »Demokratie in Gefahr. Politische Ungleichheit in Deutschland« hat er am 11. April 2019 auf Einladung der Universität Witten-Herdecke gehalten. Eingangs erzählt er, wie er auf sein Thema gekommen ist, nämlich als Bahnreisender.
Ich fahre viel mit dem Zug durch die Gegend und wenn Sie dann in Bahnhofsbuchhandlung gehen, gucke ich immer, was liegt da eigentlich so aus. Und in letzter Zeit liegen da durchaus auch politikwissenschaftliche Bücher aus, was gar nicht so häufig geschieht. Und die tragen aber mehr oder weniger alarmierende Titel. Ja, und drei Beispiele möchte ich nennen. Das eine ist der Zerfall der Demokratie, Jascha Munk. Ja, und der Untertitel ist, wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht. Noch etwas dramatischer, Daniel Seeblatt und Levitsky, wie Demokratien sterben. Ja, da ist nicht nur die Bedrohung da, da sind wir schon kurz davor, dass die Demokratie stirbt. Und dann als letztes Madeleine Albright, Faschismus, eine Warnung. Und was ist das Bedrohungsszenario, das in all diesen Büchern eine große Rolle spielt? Naja, das Aufkommen des Populismus. Also warum ist die Demokratie in Gefahr? Weil wir in vielen Ländern rechtspopulistische Bewegungen sehen und insbesondere auch in Kernländern der Demokratie, wo wir es vor einiger Zeit nicht erwartet hätten. Und das also schwelt so eine Angst davor, dass mit der Demokratie sich irgendwas verändert. Und zwar nicht nur in Ländern, wo sie vielleicht noch nicht so sattelfest ist, noch nicht so lange institutionalisiert, sondern in den Kernländern der Demokratie, wo man dachte, die sind sicher auf der sicheren Seite. Und damit möchte ich mich beschäftigen in meinem Vortrag. Und wenn Sie die Literatur sichten, da gibt es so große Erzählungen, was den Aufstieg des Populismus eigentlich bewirkt hat. Ja, und ich will zwei nennen. Das eine ist, also im Wesentlichen wird der Populismus dadurch auf den Weg gebracht oder begünstigt, dass es ökonomische Bedrohungen gibt, Globalisierung. Und die Globalisierung produziert Verliererinnen, Verlierer. Und die wenden sich zu diesen rechtspopulistischen Parteien in der Hoffnung, dass die an ihrem Schicksal was ändern. Ja? Also das ist die These, dass es Globalisierungsverlierer sind, die im Wesentlichen populistische Parteien unterstützen. Die ökonomische Erklärung. Daneben gibt es die kulturelle Erklärung, die sagt, es gibt so große gesellschaftliche Veränderungen, Modernisierungsprozesse, die irgendwann anfangen, in den späten 70er, 80er Jahren, die althergebrachte Lebensweisen bedrohen, verändern. Ja? Die Rolle der Frau verändert sich, die Rolle der Familie verändert sich. Die Gesellschaft wird bunter, multikultureller. Und von einem Teil der Menschen wird diese Modernisierung, diese gesellschaftliche Veränderung als Bedrohung wahrgenommen. Insbesondere Männer mittleren Alters mit nicht so hohem Schulabschluss, mit nicht so guten Arbeitsmarktchancen, die fühlen sich bedroht, ja? Weil sie ihre Rolle in der Gesellschaft nicht mehr so ohne weiteres gegeben ist wie in der Vergangenheit. Und da sehen Sie auch schon, dass sich die kulturelle und die ökonomische Erklärung möglicherweise berühren. Das sind die zwei großen Erzählungen. Also es gibt Globalisierungsverlierer auf der einen Seite und es gibt Modernisierungsverlierer. Und das speist den Populismus. Und ich möchte heute, ohne zu sagen, dass die beiden Erzählungen notwendigerweise falsch sind, eine dritte Erklärung aber anbieten. Und die hat was damit zu tun, damit wie die Demokratie funktioniert oder eben nicht so gut funktioniert, wie sie es sollte. In meiner Geschichte, die ich Ihnen erzählen werde, sind es die, um bei der Begrifflichkeit zu bleiben, Repräsentationsverlierer, die den Aufschwung des Rechtspopulismus tragen. Diejenigen, die nicht repräsentiert werden in der Demokratie, aus diesem Reservoir schöpft sich der Erfolg rechtspopulistischer Parteien. Um das Ihnen zu zeigen, werde ich anfangen oder gehe ich in 5 Schritten vor. Als erstes werde ich kurz darüber sprechen, naja, was heißt eigentlich Repräsentation, was erwarten wir eigentlich von Repräsentation? Und dann komme ich auf sozusagen verschiedene Formen von Ungleichheit. Politische Ungleichheit ist das Thema, über das ich sprechen soll. Und ich gucke mir unterschiedliche Facetten davon an. Ich beginne mit ungleicher Wahlbeteiligung. Dann gucken wir uns ungleiche Repräsentation an. Danach ungleiche Responsivität. Damit meinen wir in der Politikwissenschaft, also wessen Präferenzen, wessen Wünsche werden eigentlich politisch umgesetzt. Also auf wen hören diejenigen, die Entscheidungen treffen, wenn sie entscheiden. Und ich komme dann zum Schluss zu der Erklärung, wie ungleiche Responsivität oder Ungleichheiten darin, wie man repräsentiert wird, sich übersetzen oder also warum das dazu führt, dass der Rechtspopulismus Zulauf gewinnt. Das ist das, was ich vorhabe heute. Wir beginnen mit dem ersten Schritt. Was heißt eigentlich Repräsentation? Und darüber könnte ich natürlich alleine auch jetzt heute den ganzen Abend reden. Ja, andere könnten das aber noch viel besser. Aber ein ganz entscheidendes Buch, das lange Zeit einschlägig definiert hat, was ist eigentlich Repräsentation, wurde von Hannah Pitkin schon Ende der 60er Jahre veröffentlicht mit dem Titel The Concept of Representation. Also es ist ein faszinierendes Buch, in dem alle möglichen Bedeutungsmöglichkeiten von Repräsentation durchgespielt werden. Also jedes Kapitel durchläuft eine Begriffsgeschichte, was ist eigentlich mit Repräsentation gemeint. Und am Schluss kommt sie dann zu ihrer Erklärung, was ist eigentlich Repräsentation. Also sie sagt, naja, das Entscheidende ist, Repräsentation ist Handeln. Ja? Handeln, entscheiden für andere, an der Stelle von anderen, aber auch im Sinne derjenigen, für die man entscheidet. Abgeordnete sind frei, müssen frei sein. Sie haben kein imperatives Mandat, also im Sinne, dass sie einfach nur umsetzen, was andere ihnen sagen. Sie sind frei, ihrem Gewissen unterworfen. Aber gleichzeitig müssen die Entscheidungen, die sie treffen, rückgebunden sein an den Willen derjenigen, die sie repräsentieren. Ja? Und das heißt, Repräsentation bedeutet, es gibt Autonomie für diejenigen, die die Entscheidungen treffen, aber gleichzeitig eine sehr starke Verpflichtung, die eigenen Entscheidungen zu begründen, zu erklären. Und eine Spannung entsteht immer dann, wenn dauerhaft das, was die Repräsentanten tun, abweicht von dem, was diejenigen wollen, die sie repräsentieren. Ja? In Einzelentscheidungen ist das immer möglich, sonst wären die Abgeordneten ja nicht frei. Aber wenn es über lange Zeit in wichtigen Themen dauerhaft ein Missverhältnis zwischen diesen beiden Gruppen gibt, dann würde man sagen, funktioniert die Repräsentation in der Demokratie nicht so ohne weiteres, weil wir die Erwartung hätten, dass spätestens bei einer Wahl jemand, der nicht repräsentiert, nicht die Wünsche erfüllt, derjenigen, die sie repräsentieren sollen, vielleicht abgewählt wird. Und wenn dieser Mechanismus aber auch nicht dazu führt, dass Repräsentation funktioniert, dann sehen wir ein Problem in der Demokratie, in der Funktionsweise der Demokratie. Abgeordnete sind verpflichtet, sich zu erklären und sie müssen responsiv gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern sein. Das heißt, sie müssen aufnehmen, was ist es eigentlich, was die Bevölkerung wünscht, ja, und sich dazu verhalten und zu erläutern, inwieweit sie das umsetzen, wo sie es auch mal nicht umsetzen. Aber da muss ein ständiger Dialog stattfinden zwischen beiden Gruppen. Für Pitkin war nicht so sehr entscheidend, wer sind eigentlich diejenigen, die im Parlament sitzen. Für sie war wichtig, dass ein Parlament eine Vielfalt an Ideen widerspiegelt oder Ideologie, aber sozusagen die Meinung, die es in der Bevölkerung gibt, die müssen irgendwie auch im Parlament auftauchen. Das ist entscheidender, also die Vielfalt auf der Ebene der Ideen, als wer sitzt eigentlich im Parlament. Das heißt, aus Ihrer Sicht war es nicht notwendig, dass es sowas gibt wie also spiegelbildliche Repräsentation. Dass man sagen würde, naja, ein Parlament soll mehr oder weniger ein getreues Abbild der Bevölkerung sein. So, dass alle Gruppen in der Gesellschaft im gleichen Anteil auch im Parlament sind. Die Vorstellung könnte man ja haben. Ich benutze hier den Begriff spiegelbildliche Repräsentation. Ein anderer ist deskriptive Repräsentation. Also, dass Ähnlichkeit zwischen den Repräsentanten und den Repräsentierten besteht, nach bestimmten Merkmalen sortiert. Pitkin war der Meinung, das ist nicht wichtig dafür, dass Repräsentation funktioniert, weil nicht wer repräsentiert das Entscheidende ist, sondern welche Entscheidungen getroffen werden und dass die eben responsiv sind, wie ich es eben erläutert habe. An dieser Vorstellung, die lange Zeit dominant war, entstand dann irgendwann Kritik, insbesondere aus feministischer Sicht, weil dann eine Diskussion aufkam, naja, aber können wir uns denn vorstellen, ja, in einem extremen Fall ein Parlament, das ausschließlich aus Männern besteht, dass wirklich dort die Anliegen von Frauen vertreten werden? Und jetzt natürlich 100% Männer, ja, das ist in Demokratie nicht häufig, aber ist noch nicht lange her, da war der Anteil von weiblichen Abgeordneten, also vielleicht 10% in Parlamenten. Und da entspann sich dann diese Diskussion, ob man nicht sagen muss, naja, ein gewisser Grad an Ähnlichkeit zwischen Abgeordneten oder Repräsentantinnen, Repräsentanten und denen, die repräsentiert werden, sollte es schon geben. Und dann entstand eben diese Literatur, eher aus feministischer Sicht, die gesagt hat, naja, es ist nicht völlig irrelevant für die Frage, was entschieden wird, wer die Entscheidung trifft. Und ich glaube, der Gedanke ist auch relativ eingängig, dass man sagen würde, naja, klar, also in der Bevölkerung, in einer Bevölkerung, die zu 50% aus Frauen besteht und es sind nur 10% weibliche Abgeordnete im Parlament, dass es da irgendwie ein Missverhältnis gibt, das möglicherweise erklärungsbedürftig oder problematisch ist. Und das heißt, an der Stelle wurde angefangen zu sagen, das wird ein bisschen aufgeweicht und gesagt, naja, doch. Also wer repräsentiert, ist vielleicht doch nicht ganz unwichtig für die Art von Entscheidungen, die getroffen werden. Und seit kurzem, also wirklich erst in den letzten Jahren, wird die Frage erneut gestellt und gesagt, naja, wenn wir das akzeptieren für Männer und Frauen, müsste man dann nicht auch die Frage stellen, ob es wichtig ist, welche sozialen Gruppen in Parlamenten sind. Also spielt es eine Rolle, wie wir es nachher noch sehen werden, dass es eigentlich so gut wie keine Arbeiterinnen oder Arbeiter mehr in Parlamenten gibt. Spielt es eine Rolle, dass fast alle, die in nationalen Parlamenten sitzen, studiert haben? Sind die anderen dadurch gleich gut repräsentiert? Sind die Entscheidungen möglicherweise in irgendeiner Weise verzerrt zulasten derjenigen, die dort in den Parlamenten auch sitzen? Darauf kommen wir zurück. Und seit ein paar Jahren gibt es eben eine wachsende Literatur. Aber ich würde sagen, wirklich in den letzten 10 Jahren sind eine Reihe von Büchern und Aufsätzen erschienen, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und wir bezeichnen das als den Zusammenhang von deskriptiver Repräsentation und substanzieller Repräsentation. Ich will nur Beispiele, einige wenige nennen. Also zum Beispiel ist ein Buch 2017 veröffentlicht worden, Diploma Democracy, von zwei niederländischen Forscherinnen und Forschern. Und da wird einfach nachgezeichnet für 6 europäische Länder, wie der Anteil an höher gebildeten oder Akademikerinnen in den Parlamenten über Zeit zugenommen hat. Und überall sehen wir denselben Trend. Egal, wo Sie hingucken, es sind immer mehr höher gebildete, die in den Parlamenten sind. Dasselbe hat im Prinzip Nicholas Kahns für die USA sich angeschaut. Wie krass unterrepräsentiert numerisch Leute aus der Arbeiterklasse sind, allerdings ganz breit definiert, also auch Leute aus dem Dienstleistungssektor. Es geht hier nicht nur um die alte industrielle männliche Arbeiterschaft, sondern Leute, die eben keine Akademiker sind, vielleicht so breit. Also diese Beobachtung, dass sich da was verändert hat, dass es eine wachsende Kluft gibt zwischen Abgeordneten auf der einen Seite und Bevölkerung auf der anderen Seite, hat zu weiteren Studien geführt, die sich eben mit ungleicher Demokratie auseinandergesetzt haben. Und ein ganz wichtiges Buch, auf die Art von Studie komme ich nachher auch nochmal zurück, wurde von Martin Gillens veröffentlicht, Affluence and Influence, in dem er eben sagt, in den USA gibt es einen starken Zusammenhang zwischen materiellem Wohlstand und dem Einfluss auf die politischen Entscheidungen, die getroffen werden. Und das hängt auch damit zusammen, wer eigentlich repräsentiert. Der Titel dieses Vortrags heute ist ja politische Ungleichheit in Deutschland. Also wir werden uns jetzt ähnliche Prozesse in Deutschland angucken. Form von Ungleichheit und ich fange an mit ungleicher Beteiligung und gehe dann weiter bis zur Repräsentation und zu den Entscheidungen, die getroffen werden. Ich komme also zum zweiten Schritt, ungleiche Wahlbeteiligung. Das ist so ein Thema, das mich seit 10 Jahren, glaube ich, umtreibt. Ich bin dazu ganz alltagsweltlich gekommen. Ich bin schon mehrmals in Köln, wo ich wohne, umgezogen. Und habe dann immer nach der Wahl geguckt, ach, wie ist die Wahl eigentlich in meinem Stadtteil ausgegangen und wie war eigentlich die Wahlbeteiligung? Und dann nach dem dritten Umzug habe ich gemerkt, oh, da gibt es ja riesige Unterschiede. Nicht nur, welche Parteien gut abschneiden, sondern auch in der Wahlbeteiligung. Und dann habe ich mir angefangen, das Systematische anzugucken. Wir kommen gleich darauf nochmal zurück. Inzwischen ist relativ breit akzeptiert und also können Sie auch jederzeit Vorwahlen und Nachwahlen lesen, dass es ein hohes Maß an Ungleichheit in der Wahlbeteiligung gibt. Bei der letzten Bundestagswahl Ja, das lässt sich jetzt auf verschiedene Arten anschauen. Eine Möglichkeit ist, dass wir eben Umfragen auswerten, wo Menschen gefragt werden, wie ist es eigentlich? Haben Sie bei der letzten Bundestagswahl Ihre Stimme abgegeben? Haben Sie gewählt oder nicht? Und dann kann man diejenigen, die diese Frage beantwortet haben, eben sortieren nach Bildung, nach Einkommen, sozialer Klasse, nach allen möglichen Merkmalen. Also hier habe ich die aufgeteilt nach Einkommensgruppen. Und zwar habe ich 5 gleich große Einkommensgruppen gebildet. Also immer 20% der Befragten sortiert nach der Höhe ihres Einkommens. Und wenn jetzt keine Ungleichheit bestünde, dann würde der Anteil der Nichtwählerinnen und Nichtwähler immer genau der Gruppengröße entsprechen. Also eigentlich müsste, wenn jede Gruppe gleich viel Nichtwählerinnen und Nichtwähler stellt, müssen es immer 20% sein. In Wirklichkeit ist es aber so, dass die ärmsten 20% in der Bevölkerung schon 45% der Nichtwählerinnen und Nichtwähler stellen. Und dann die zweitärmste Gruppe nochmal 18, also insgesamt schon 63% aller Nichtwähler kommen aus den 2 untersten Einkommensgruppen. Und wenn man dann im Kontrast dazu uns die oberste Einkommensgruppe angucken, die reichsten 20%, die stellen eben nur 8% der Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Also in anderen Worten, die gehen in der Regel immer wählen. Und dasselbe können Sie jetzt auch machen mit Bildung oder anderen Maßzahlen und das Bild wird sich nicht wesentlich verändern. Sie finden immer, dass es einen sehr deutlichen Unterschied gibt in der Wahrscheinlichkeit, nicht zu wählen. Als ich mit dieser Forschung angefangen habe, habe ich dann ganz oft gehört, naja, das wissen wir ja schon und das war ja auch schon immer so. Aber die Wahrheit ist, es war nicht schon immer so. Und das können wir uns vor Augen führen, wenn wir uns Trends über Zeit angucken. Wir haben inzwischen Umfragen, die weit zurückreichen, seit Anfang der 80er Jahre bis in die Gegenwart, sodass wir über einen Zeitraum von 35, 36, ja, jetzt die neueste Umfrage kommt demnächst oder ist gerade veröffentlicht, 38 Jahren sagen können, wie hat sich das eigentlich entwickelt. Ja? Und dann können wir uns Trendverläufe angucken. Und egal, wie Sie es messen, gibt es kompliziertere und einfache Arten, stellen wir fest, dass die Unterschiede in der Wahlbeteiligung gemessen am Einkommen oder an der Bildung oder auch fast jedem anderen Indikator in den 80er Jahren viel, viel geringer waren, als sie es heute sind. Also die Aussage, Wahlbeteiligung war schon immer ungleich, ist nicht richtig, weil die Unterschiede sind über Zeit deutlich größer geworden. Und das gilt selbst dann, wenn man bestimmte Faktoren rausrechnet, von denen wir wissen, dass die wichtig sind für die Wahlbeteiligung. Zum Beispiel, wie stark man sich für Politik interessiert. Diese Trendveränderung oder die Veränderung über Zeit könnte ja auch dadurch zustande kommen, dass bestimmte Leute sich einfach weniger als früher für Politik interessieren und deswegen nicht mehr wählen gehen. Aber dieser Faktor ist bei dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe, schon rausgerechnet. Genauso Unterschiede nach Alter oder Unterschiede nach Geschlecht und anderen Faktoren. Ja? Also selbst wenn wir das Muster bereinigen, um so ein paar andere Faktoren, die Beteiligung erklären, sehen wir, dass es eine deutliche Spreizung über Zeit gibt in der Wahrscheinlichkeit, dass Personen an Wahlen teilnehmen. Und auch das können wir auf viele Arten messen. Umfragen haben allerdings ein Problem. Es geben viel mehr Leute an, gewählt zu haben, als tatsächlich zur Wahl gehen. Warum ist das so? Naja, weil in Interviews ist eine soziale Interaktion und man gibt eher eine Antwort, von der man vermutet, dass die Interviewerin, der Interviewer die gerne hört. Also Leute, ja, sagen wir mal so, haben Erinnerungslücken und die sind eher so, dass sie sagen, naja, ich habe wohl gewählt. Ja? Das heißt, das Niveau wird deutlich überschätzt. Ein Weg, das zu vermeiden, ist nicht Umfragen sich anzuschauen, sondern räumliche Daten. Und ich sagte gerade, naja, also angefangen habe ich mit dem Thema mich zu beschäftigen, indem ich einfach schlicht geguckt habe, naja, wie hoch war denn die Wahlbeteiligung in verschiedenen Kölner Stadtteilen. Und das kann man sich systematisch angucken, dann eben alle Stadtteile. Und da haben wir dann offizielle Daten, also da gibt es keine Fehler, jedenfalls keine Nennenswerten, und dann können wir einfach mal Vergleiche ziehen. Und ein Weg, einen Zusammenhang sich anzuschauen, ist, dass man einfach sagt, naja, so wenn ich beim Beispiel Köln bleiben darf, es gibt 86 Kölner Stadtteile, die unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Ein Merkmal, wo die sich unterscheiden, ist in der Höhe der Arbeitslosenquote. Und wenn wir das ist eine Aussage darüber, wie es den Menschen in diesen Stadtteilen geht, und wenn wir das in Zusammenhang stellen zur Höhe der Wahlbeteiligung, dann gibt es ein ganz klares Muster. Je höher die Arbeitslosenquote in einem Stadtteil ist, desto niedriger ist die Wahlbeteiligung. Und für eine sozialwissenschaftliche Forschung ist es ein ganz, ganz enger Zusammenhang, weil Sie im Prinzip sehr sicher vorhersagen können, wenn Sie die Arbeitslosenquote von 2 Stadtteilen kennen, in welchem Stadtteil die Wahlbeteiligung höher oder niedriger ausfällt. Also wenn Sie die eine Information haben, können Sie ziemlich sicher auf die andere schließen. Nachdem ich dieses Muster mir für Köln angeguckt habe, habe ich gesagt, naja, vielleicht ist es irgendeine Kölner Besonderheit. Habe dann andere Städte hinzugenommen und also ein Beispiel, das ich mitgebracht habe für Sie, ist Essen. Auch eine Stadt, die ein hohes Maß an sozialen Unterschieden hat zwischen Stadtteilen und Sie sehen eben, das Muster ist ganz genau gleich. Je ärmer ein Stadtteil ist, je höher die Arbeitslosenquote ist, desto niedriger ist die Wahlbeteiligung. Und das können Sie jetzt beliebig fortführen. Also in einem Projekt haben wir das dann für 30 Städte in Deutschland ausgeweitet. In Norddeutschland, in Süddeutschland, Ost, West. Und überall, wo es die Daten gab, war das Muster exakt gleich. Es ist immer so, und es ist auch egal, wie Sie Armut oder also soziale Lage eines Stadtteils messen, das Muster ist immer gleich. Je ärmer, desto weniger Menschen gehen wählen. Das liegt nicht daran, dass da mehr Menschen leben, die nicht wahlberechtigt sind, weil die Wahlbeteiligung wird schon gemessen an denjenigen, die wählen dürfen und nicht an denen, die dort wohnen. Sonst wäre das Muster sogar noch krasser. Auch da ist die Frage, naja, war das nicht schon immer so? Auch das können wir uns über Zeit angucken, beispielsweise an der Stadt Bremen, weil die sehr gute Daten haben und zwar Daten für die Ortsteile in Bremen. Und da kann man sich angucken, naja, wie groß waren eigentlich die Wahlbeteiligungsunterschiede 1980 in Bremen und wie groß sind sie heute? Und 1980 lag die Wahlbeteiligung eben zwischen diesen Stadtteilen, die Extreme lagen zwischen 80% Wahlbeteiligung, das war die niedrigste damals, und also deutlich über 95% war die höchste Wahlbeteiligung. Und mit jeder Wahl, Bundestagswahl, die danach folgte, wurde der Unterschied ein klein bisschen größer. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 war der Unterschied zwischen ungefähr 50% Wahlbeteiligung, das war die niedrigste Wahlbeteiligung in einem Bremer Ortsteil, und immer noch 90% war die höchste Wahlbeteiligung. Also über Zeit sind die Unterschiede räumlicher Wahlbeteiligung sehr viel größer geworden, und dieses Muster ist genau das, was wir vorhin auch mit den Umfragedaten gesehen haben. Nun gut, Wahlen sind nicht die einzige Form, sich zu engagieren. Und möglicherweise ist es einfach so, dass Leute sagen, naja, es gibt interessantere Arten, sich politisch zu engagieren, als da ein Kreuzchen zu machen. Und vielleicht ist es so, dass Wahlen sehr ungleich sind, aber andere Formen politischen Engagements haben ein hohes Maß an Gleichheit. Und deswegen gehen wir jetzt einen Schritt weiter und fragen, wer beteiligt sich eigentlich bei anderen oder wer macht eigentlich andere Formen des politischen Engagements? Und da habe ich nur Beispiele rausgesucht. Man kann ein politisches Abzeichen tragen oder irgendein Anliegen sozusagen am Revers haben, um zu sagen, ja, ich bin gegen Atomkraft oder Sie können sich aussuchen, wofür oder wogegen Sie sein wollen, aber Sie können eben plakativ zeigen, was Sie wollen. Und da kann man auch wieder fragen, naja, wer macht das eigentlich? Und in dem Fall unterscheide ich Bildungsgruppen. Also das Einzige, was Sie jetzt hoffentlich erkennen sollen, ist, dass auch da so ist, diejenigen, die einen hohen, also in der Regel höhere Schulabschlüsse haben, nutzen solche Möglichkeiten, ihre politische Meinung auszudrücken, sehr viel häufiger als diejenigen, die einen niedrigeren Bildungsgrad haben. Wer geht demonstrieren? Würde man auch denken, ist vielleicht nicht so kompliziert wie wählen. Ja? Werden bestimmt vielleicht andere Anliegen auf die Straße getragen und vielleicht ist es viel egalitärer, aber im Gegenteil, also die Unterschiede sind auch sehr, sehr deutlich bei sowas wie wer demonstrieren geht. Also wenn Sie einen Protestzug auf der Straße sehen, in der Regel ist dieser Protestzug nicht repräsentativ für die Bevölkerung, sondern da werden diejenigen marschieren, die tendenziell einen höheren Bildungsgrad haben, tendenziell etwas höhere Einkommen als die Bevölkerung insgesamt. Ein anderer Weg, den Versuch zu unternehmen, Politik zu beeinflussen, ist, indem man mit Politikerinnen und Politikern Kontakt aufnimmt, ja, in die Sprechstunde von denen geht, Briefe schreibt etc. und sagt, ja, also hier, das brennt uns unter den Nägeln, ihr müsst aktiv werden. Und ganz oft hören sie von Politikerinnen und Politikern, ja, ich weiß ja, wie die Leute denken, weil die kommen ja zu mir, die reden ja mit mir. Aber die, die zu denen gehen oder die ihnen schreiben, sind auch wieder nicht repräsentativ für die Bevölkerung, sondern, naja, sie ahnen es jetzt schon, die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel größer, wenn sie einen hohen Bildungsgrad haben, aber ich könnte ihnen auch genau das Gleiche zeigen mit Einkommensdaten oder mit anderen Formen von sozialen Unterschieden. Und schließlich, wer arbeitet eigentlich in Parteien mit? Auch da gilt dasselbe Muster, und zwar noch extremer. Parteimitgliedschaft verteilt sich eben auch nicht gleichmäßig über die Bevölkerung, sondern sehr ungleich. Bestimmte Gruppen haben eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, in Parteien mitzuarbeiten als andere. Der Unterschied ist 3- oder 4-mal so groß für diejenigen, die einen hohen Bildungsgrad haben, als für diejenigen, die einen niedrigen Bildungsgrad haben. Schon in den 70er Jahren hat Putnam, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, eine Gesetzmäßigkeit aufgestellt und hat gesagt, je höher wir steigen in den Positionen in politischen Ämtern, desto exklusiver werden die besetzt. Parteimitgliedschaft bedeutet ja noch nicht, dass sie aktiv sind, bedeutet noch nicht, dass sie ein Amt übernehmen, bedeutet noch nicht, dass sie irgendwie gewählt werden, sondern sind erstmal nur möglicherweise eine Karteileiche. Ja? Die sind hier alle mitgezählt. Und schon da sehen wir viel Ungleichheit. Mit jedem Schritt hin zu, sie nehmen eine Funktion auf lokaler Ebene oder sie nehmen eine Funktion ja, regional oder sie streben eben ein Amt an oder sie streben an, Abgeordnete im Bundestag zu werden. Mit jedem dieser Schritte wird der Club derjenigen, die das machen, exklusiver. Das ist das Gesetz der zunehmenden Disproportionalität. Also je weiter oben Sie sind, desto weniger spiegelt das, sozusagen ist es repräsentativ, spiegelbildlich repräsentativ für die Bevölkerung. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, wer sind denn eigentlich die Abgeordneten? Da macht es jetzt nicht so viel Sinn, es nach Einkommen zu unterscheiden, weil wenn Sie einmal Abgeordneter sind, dann gehören Sie zu den obersten 10% der Einkommensbezieher ohnehin. Ja, also da kann man nicht mehr sehr viel unterscheiden. Aber wir können eben wieder Bildung zum Beispiel angucken. Und das können wir uns für unterschiedliche Parteien angucken. Das ist eine Studie, die German Longitudinal Electoral Study. Da wurden all diejenigen befragt, die vor der Wahl 2017 kandidiert haben für den Bundestag. Nicht alle davon sind im Bundestag gekommen, ja, könnte man auch nochmal unterscheiden, aber das sind diejenigen, die immer den Schritt schon geschafft haben, Kandidatin oder Kandidat zu sein. Und dann ist das aufgeschlüsselt nach Bildungsgrad wiederum und ja, es gibt Unterschiede zwischen den Parteien, also in der AfD und in der Linkspartei gab es einen etwas höheren Anteil von denjenigen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen oder mittleren Bildungsabschlüssen, die kandidiert haben, aber selbst dort haben 75% einen hohen Bildungsabschluss, was in der Grafik bedeutet, die haben mindestens Abitur. Bei den anderen Parteien ist der Anteil noch viel höher. Das heißt also, von denen, die kandidieren, sind 75% aufwärts, haben mindestens Abitur und ganz, ganz viele davon haben eben auch studiert. Und im Parlament, also das ist dann der nächste Schritt, ist es dann noch ein Stück exklusiver. Und wir können uns über langen Zeitraum angucken, wie sich das entwickelt hat. Da haben auch Kolleginnen und Kollegen Daten gesammelt. Wie ist es eigentlich für 11 europäische Länder? Wie hat sich die Zusammensetzung von Parlamenten verändert über 100 Jahre? Und da sehen wir eben auch, naja, also sozusagen in den 20er Jahren war das noch einigermaßen ausgeglichen nach Bildungsgruppen. Aber inzwischen wird es immer exklusiver, die Parlamente besetzt durch diejenigen, die hohe Bildungsabschlüsse haben. Und Sie erinnern sich, ich habe am Anfang verwiesen auf das Buch Diploma Democracy. Fast überall, wo wir hingucken in europäischen Ländern, beobachten wir, dass es Akademikerinnen und Akademikerrepubliken sind. Ja, diejenigen, die die Entscheidung treffen in den Parlamenten, haben in der Regel studiert. Da ich hier an der Uni bin, kann ich das auch sagen. Ja, also es ist ja nicht schlecht, studiert zu haben. Aber es ist eben nicht so, dass 75-85% in der Bevölkerung studiert haben, sondern der Anteil ist sehr, sehr, sehr viel niedriger. Oh, ich glaube so um die 20 inzwischen. Das hängt natürlich sehr stark mit der Alterszusammensetzung zusammen. Also unter den Älteren ist der Anteil ganz niedrig, ja, und verändert sich natürlich mit jeder Kohorte, die nachwächst. Also die Anzahl derjenigen, die studiert haben in der Gesellschaft, wächst sehr schnell. Aber es gibt im Moment halt noch relativ viele, die nicht studiert haben. Also Partizipation ist sehr ungleich und zwar nicht nur bei Wahlen, sondern auch bei allen anderen Formen politischen Engagements. Wer sich in Parteien engagiert, steht nicht stellvertretend für die Gesellschaft insgesamt. Und wer es dann schafft, nicht nur in der Partei aktiv zu sein, sondern tatsächlich gewählt zu werden, ist eine noch mal exklusivere Gruppe. Und die Frage, die wir stellen wollen, ist, wirkt sich das eigentlich aus auf die Art von Entscheidungen, die getroffen wird? Das ist der nächste Schritt, ungleiche Responsivität, also von to respond im Englischen Antworten auf. Also wem gegenüber zeigt sich die Politik eigentlich responsiv, wessen Wünsche, wessen Präferenzen werden umgesetzt? Das ist ein ganz alter Forschungsstrang in der Politikwissenschaft. Die ersten Studien dazu gab es 1963. In den USA ist es entstanden. Da gab es eine berühmte Studie, die zum ersten Mal gesagt haben, naja, wir machen Meinungsumfragen in der Bevölkerung und finden mal raus, was denken die eigentlich über bestimmte Themen. Und dann schauen wir, was macht eigentlich das Parlament, wie wird eigentlich entschieden. Und das können Sie entweder machen, dass Sie einen Wahlkreis nehmen und gucken dann, also verhalten sich die Abgeordneten aus einem Wahlkreis eigentlich so, wie es die Menschen in dem Wahlkreis wollen. Sie können die Gesamtbevölkerung nehmen und gucken, wie entscheidet das Parlament im Verhältnis zu dem, was in der gesamten Bevölkerung gewollt wird. Und über 50 Jahre, also von 1963 an, wurde immer wieder solche Studien gemacht. Und im Großen und Ganzen hat man herausgefunden, es gibt eine Übereinstimmung zwischen dem, was die Bevölkerung möchte und was Parlamente entscheiden. Also erstmal eine positive Botschaft für die Demokratie. Und erstaunlicherweise hat es 50 Jahre gedauert, bis jemand auf die Idee kam zu sagen, naja, wenn wir Umfragen nehmen, um herauszufinden, was Menschen wollen, dann können wir ja eigentlich auch unterschiedliche Gruppen in der Bevölkerung unterscheiden. Wir müssen ja nicht nur den Durchschnitt bilden über alle hinweg, sondern wir könnten ja eben sagen, was wollen Männer und Frauen, was wollen Menschen mit hoher Bildung, niedriger Bildung, Menschen mit hohem Einkommen oder niedrigem Einkommen. Und das war eine Innovation, die irgendwie total auf der Hand liegt, aber auf die ist 50 Jahre niemand gekommen. Und dann kam Martin Gillens, ein Professor in Princeton, und der hat gesagt, naja, ich nehme jetzt einfach mal diese ganzen alten Umfragen und sortiere die nochmal neu und guck einfach nicht, was wollte der Durchschnitt über alle Befragten, sondern was wollten unterschiedliche Untergruppen. Und er hat das dann für Einkommen und Bildung sich angeguckt, für die USA, und fand dann raus, ja, es gibt Responsivität, aber nur gegenüber den Reichen. Der Zusammenhang, den man vorher gefunden hatte, war ein Zusammenhang, der dadurch getrieben wurde, dass also das, was diejenigen wollen, denen es besser geht, dass das umgesetzt wurde. Das, was die Armen wollen in den USA, spielte überhaupt keine Rolle für politische Entscheidungen. Es gab überhaupt keinen Zusammenhang. Und die Frage, die wir uns gestellt haben in einem größeren Forschungsprojekt, also ich gemeinsam mit Lea Elsässer und Svenja Hense, war, wie ist das eigentlich in Deutschland? Die USA sind ja in vieler Hinsicht ein Land, das noch ungleicher ist als Deutschland. Die Einkommensverteilung ist sehr viel ungleicher, Vermögen sind sehr viel ungleicher verteilt. Aber wie ist es in Deutschland? Und wir haben dann den Versuch unternommen, genau dieselbe Forschungsdesign von den USA zu übertragen auf Deutschland. Wir haben Umfragen zusammengetragen seit 1980, monatliche Umfragen bis in die Gegenwart. und haben dann nach Sachfragen gesucht, ja, ganz konkrete Fragen. Und haben dann insgesamt über 700 Fragen gefunden, wo es immer darum ging, sind Sie eigentlich für eine Veränderung oder sind Sie gegen eine Veränderung? Ja, das war so die Art der Frage. Und Themen waren dann eben ja, Wohlfahrtsstaat, Sozialstaatsreform, ja, sind Sie für die Einführung, naja, Hartz IV war es nicht, es war dann immer ein bisschen spezifischer, oder sind Sie für die Einführung des Mindestlohns, sind Sie für den Atomausstieg, sind Sie für eine Beteiligung am Afghanistan-Krieg, ja oder nein. Also über alle Politikfelder hinweg haben wir Fragen gesammelt und insgesamt kamen wir eben auf 700 Fragen in, ich glaube, 7 Politikfeldern. Ja. Und da das Umfragen sind, konnten wir eben auch sagen, naja, wer will eigentlich was? Gibt es eigentlich Meinungsunterschiede oder wollen fast immer alle dasselbe? Und wenn Sie diese beiden Informationen haben, wer will was? Dann können Sie die zweite Information nutzen, was wurde getan? Dann können Sie eben genau dieselbe Frage stellen, wessen Präferenzen werden eigentlich umgesetzt? Und wir haben dann also für jede dieser 746 Fragen rausgesucht, was hat eigentlich der Bundestag konkret entschieden? Und das Schöne an diesem Forschungsprojekt war, dass wir bis in den letzten Moment nicht wussten, was wird eigentlich rauskommen? Wird das Muster so sein wie in den USA oder wird das Muster anders sein? Und das, also aus meiner Sicht zumindest, macht Forschung interessant, wenn Sie die Antwort nicht schon kennen, sondern also wir waren neugierig. Es gab Gründe anzunehmen, dass das Muster in Deutschland anders sein wird als in den USA. Es gibt aber auch Gründe anzunehmen, dass es ähnlich ist. Aber wir wussten es nicht, bis wir die Daten tatsächlich zusammengetragen haben. Und was ist das Ergebnis? Also das Muster ähnelt auf erstaunliche Weise dem Muster aus den USA. Es gibt so gut wie gar keinen Zusammenhang zwischen der Einstellung oder dem Grad, zu dem beispielsweise Arbeiterinnen und Arbeiter eine Politikänderung unterstützen und der Wahrscheinlichkeit, dass diese Politikänderung auch wirklich eintritt. Ob 10% dieser Gruppe 50 oder 80 oder 90% eine Politikänderung wollen, hat überhaupt keinen Effekt darauf, ob diese Änderung zustande kommt oder nicht. Ganz anders bei Berufsgruppen mit höherem sozialen Status, also Selbstständige, Beamte. Einer steht vor Ihnen, ja, also was Leute wie ich wollen, das hat eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit umgesetzt zu werden, auch wenn ich nicht dafür verantwortlich bin. Ja. Und dasselbe können Sie sich nach Einkommen oder Bildung anschauen. Und auch da ist es wieder so, diejenigen mit höherem Bildungsgrad, deren Präferenzen haben eine hohe Wahrscheinlichkeit umgesetzt zu werden, während das nicht gilt für diejenigen mit einer niedrigen Bildung oder Leute mit einem geringen Einkommen, der Grad, zu dem die eine Politikänderung unterstützen, hat überhaupt keinen Effekt darauf, ob diese Politikänderung passiert oder nicht. Es ist völlig irrelevant, ob das wenige oder viele sind. Das kann man sich anschauen, indem man die Veränderung anguckt. Und also was Sie hier sehen in der linken Teilgrafik, und wenn Sie einfach nur mal die rote Linie angucken, also auf der horizontalen Achse ist abgetragen, wie hoch ist der Anteil in der Gruppe der Arbeiterinnen und Arbeiter, der eine Politikänderung wollte. Und auf der vertikalen Achse ist abgetragen, ja, wie wahrscheinlich war es, dass die eingetreten ist. Und was die rote Linie zeigt, ist, die ist einfach komplett parallel und horizontal. Ja? Die verändert sich überhaupt nicht. Egal, ob sie von 0% oder eben hier 10% Zustimmung zum Extrem, also alle waren dafür, bedeutet nicht, dass es wahrscheinlicher ist, dass es gemacht wurde, wenn alle dagegen sind. Und für die anderen Gruppen, die ich genannt habe, ist dieser Zusammenhang eben anders. Da finden wir dann, dass es einen positiven Zusammenhang gibt. Und je höher die Ressourcen sind, je ressourcenreicher Gruppen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass das umgesetzt wird, was die wollen. Hat das Effekte? Also in welche Richtung verschiebt es eigentlich Politik? Da sind wir noch nicht ganz am Ende von der Forschung, da kann man noch mehr machen. Aber also ich würde sagen, vorläufiges Ergebnis ist, ja, es führt zu einer Art doppeltem Liberalismus. Einerseits führt es zu Entscheidungen, die gesellschaftspolitisch liberaler sind. Denken Sie an Beispiele wie die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe, Homo-Ehe im Volksmund, aber auch andere Liberalisierungsschritte. Ganz am Anfang habe ich gesagt, Modernisierungsthese, ja, also Gesellschaft verändert sich und also da gab es Entscheidungen, die das widerspiegeln. Das ist die eine Seite des Liberalismus, aber die andere Seite des Liberalismus ist eben freie Märkte. Rückbau des Sozialstaats und sozusagen mehr Wettbewerb, Steuersenkung für Menschen, die höhere Einkommen haben, das ist eben auch Teil des Liberalismus. Und dadurch, dass eher die Präferenzen derjenigen umgesetzt werden, denen es besser geht, kommen politische Entscheidungen zustande, die im doppelten Sinne liberaler sind, als sie es wären, würden die Präferenzen umgesetzt von anderen Gruppen. Bedeutet nicht, dass beispielsweise Arbeiterinnen und Arbeiter durchweg autoritäre Einstellungen haben und für totale Abschottung sind. Sie sind einfach im Grad weniger liberal. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied, weil wir aufpassen müssen, nicht in so falsche Gegensätze zu verfallen und zu sagen, ja, die einen sozusagen wollen komplette Abschottung und lehnen alles ab, was Modernisierung ist, und die anderen sind irgendwie fortschrittlich. Aber es gibt Unterschiede im Grad, zu dem bestimmte Veränderungen wollen und vielleicht auch im Grad, zu dem man dann betroffen ist von diesen Entscheidungen. Also, das war der nächste Schritt. Neben der ungleichen Partizipation und der ungleichen Repräsentation in den Parlamenten wissen wir jetzt auch, es gibt Ungleichheit bei der Art von Entscheidungen, die getroffen werden im Deutschen Bundestag. Und zu unserer Überraschung waren diese Unterschiede nicht geringer als in den USA, sondern vergleichbar zu denen in den USA. Ich komme zu meinem letzten Schritt. Hat das Folgen? Also führt Ungleichheit, politische Ungleichheit zu Protestwahl oder zur Unterstützung rechtspopulistischer Parteien? Und erstmal kann man ja die Frage stellen, ja, warum sollten die Leute denn rechtspopulistische Parteien wählen? Werden die denn überhaupt an diesem Muster irgendwas ändern? Werden die für Abhilfe schaffen? Das ist völlig unklar. Aber in der Literatur ist relativ gut etabliert, dass populistische Parteien diese Gruppen ansprechen, die sich nicht gut repräsentiert fühlen. Sie versuchen da zu fischen bei denjenigen, die unzufrieden sind und die das Gefühl haben, das politische System spiegelt aber meine Wünsche, meine Präferenzen überhaupt nicht wider. Also ich nenne jetzt nur eins der Zitate. Populist political parties use populism to challenge the establishment and to give voice to groups that feel unrepresented. Populistische Parteien fordern das die etablierten Parteien heraus und nehmen für sich zumindest in Anspruch, nicht repräsentierte Gruppen zu vertreten. Und na klar, das können das behaupten. Die Frage ist aber, warum sollte das denn eigentlich funktionieren? Also warum sollte irgendjemand denen denn glauben, wenn die sagen, aber wir sind eure Stimme? Und der Resonanzboden für diese Behauptung der Parteien, wir sprechen für euch, ist eben die Wahrnehmung, dass die anderen tatsächlich nicht besonders gut repräsentieren. Und da kann man wieder Umfragen zur Hilfe nehmen. Ja, und da wird regelmäßig gefragt, also wie ist das eigentlich für Politikerinnen und Politiker? Interessiert die eigentlich die Meinung der, häufig wird die Formulierung verwendet, der einfachen Bürgerinnen, einfachen Bürger? Und zweitens, eine andere Frage, die man sich angucken kann, ist, sind Politiker eigentlich nur an den Reichen interessiert? Und wenn wir uns dann angucken, jetzt hier wieder nach Berufsgruppen sortiert, dann sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, ein negatives Bild von Repräsentation zu haben, sehr viel größer ist bei Arbeiterinnen und Arbeitern als beispielsweise bei Beamten oder Selbstständigen oder höheren Angestellten. Und wir wissen jetzt, naja, das ist auch keine Fehlwahrnehmung, die haben eigentlich recht. Ich habe Ihnen gerade im letzten Schritt gezeigt, es stimmt, deren Präferenzen werden auch nicht repräsentiert. Also das Gefühl, die da oben handeln gar nicht in meinem Interesse, ist nicht einfach nur ein Gefühl, das auf keinen Fakten beruht, sondern es beruht tatsächlich auf Mustern ungleicher Repräsentation. Und wenn wir das dann aufteilen nach Parteien, wodurch zeichnen sich die Anhängerinnen und Anhänger der AfD besonders aus? Naja, dass sie ganz stark glauben, dass normale Politiker, normale Parteien sich nicht für die Meinung von Bürgerinnen und Bürgern interessieren und dass Politik für die Reichen gemacht wird. Da sehen wir schon ein gewisses Muster, wie sich Parteien aufschlüsseln. Und die Anhänger der Grünen, die glauben am wenigsten, dass Politik nur für die Reichen gemacht wird oder nur für, ja, und dass sie nicht repräsentiert sind. Die haben das Gefühl, auch im Großen und Ganzen wird oft das gemacht, was ich richtig finde. Haben sie auch recht. Dann kann man das natürlich jetzt alles nochmal viel komplizierter machen und fragen, ja, also wenn wir ein statistisches Modell rechnen, hat denn diese Wahrnehmung, ich werde repräsentiert oder ich werde nicht repräsentiert, Auswirkungen darauf, dass man bei der letzten Bundestagswahl die AfD gewählt hat? Ja, und dann wissen wir, es gibt ganz viele andere Faktoren, die auch sich auswirken. Also zum Beispiel, wenn man der Aussage zustimmt, Migration bedroht die deutsche Kultur. Ja, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man die AfD wählt. Das ist wahrscheinlich für wenige überraschend. Aber das wiederum, also rechnen wir raus und die Frage ist, bleibt zusätzlich und unabhängig davon Effekt übrig von dem Gefühl, nicht repräsentiert zu sein. Und hier ist jetzt diese Variable, ja, Politik wird nur für die Reichen gemacht. Also wer dieser Aussage zustimmt, also je stärker jemand dieser Aussage zustimmt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, auch für die AfD zu stimmen. Und zwar unabhängig davon, wie man jetzt Migration beurteilt. Und unabhängig von einer Reihe von anderen Faktoren, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Das habe ich für Deutschland mir angeguckt und da findet man ein relativ eindeutiges Muster. Und ich habe es mir aber auch im europäischen Vergleich angeguckt. 15 europäische Länder und auch dasselbe Muster gilt, wenn wir also über die deutschen Grenzen hinwegschauen. Diejenigen, die das Gefühl haben, Politik wird eigentlich gar nicht für mich gemacht. Ich werde nicht gehört, ich habe keinen Einfluss. Die da oben kümmern sich nicht um mich. Die haben eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, entweder, wenn es sie gibt, für rechtspopulistische Parteien zu stimmen oder gar nicht wählen zu gehen. Und das sehen Sie in der anderen Grafik. Also die Wahrscheinlichkeit, hier sind die Wahrscheinlichkeiten abgebildet, dass man eben für die AfD gestimmt hat. Und also die Kurve ragt steil nach oben, je stärker Sie eben zustimmen, dass Politik nur für die Reichen gemacht wird. Aber das ist austauschbar, also für die anderen Fragen, die ich genannt habe. Also da gibt es einen ganz klaren empirischen Zusammenhang zwischen dieser Wahrnehmung und dem eigenen Wahlverhalten oder der Frage, ob man sich überhaupt an Wahlen beteiligt. Ich komme zu den Schlussfolgerungen. Wir wissen, und inzwischen ist das wirklich gut etabliert, es gibt eine Studie nach der anderen, dass politische Beteiligung zunehmend ungleich erfolgt. Je ärmer Menschen oder Stadtteile sind, desto geringer ist beispielsweise die Wahlbeteiligung, aber nicht nur die Wahlbeteiligung, sondern fast alle anderen Formen des politischen Engagements auch. Je anspruchsvoller eine Form des politischen Engagements ist, desto größer ist die Kluft zwischen Arm und Reich in der Beteiligung. Ja? Sie brauchen Ressourcen, um sich zu beteiligen. Ja? Und je ungleicher die verteilt sind, desto größer ist die Kluft in der politischen Beteiligung. In den Parlamenten, also erst in den Parteien und dann in den verschiedenen sozusagen Stufen, Organisationsstufen in den Parteien, finden sich immer mehr und im Parlament fast exklusiv Akademikerinnen und Akademiker. Manche haben auch Studium nur begonnen und dann nicht abgeschlossen, weil sie dann schon ins Parlament kamen. Aber also wirklich ein ganz großer Anteil. Und es gab jetzt auch eine Mal, die hatte sozusagen getan, also hat nur vorgetäuscht, dass sie einen Abschluss hat. Aber also selbst wenn wir diese Fälle rausrechnen, sind es immer noch ein sehr, sehr großer Anteil in den Parlamenten, also die irgendwann mal eine Uni besucht haben. Und es ist nicht nur, dass es weit abweicht von dem Anteil in der Bevölkerung, sondern dass die Gruppe eben sehr homogen ist. Das bedeutet, bestimmte Wege ins Parlament, die es in der Vergangenheit gab, gibt es nicht mehr so. Also klassisch in der Vergangenheit, sie waren... haben ja, vielleicht wirklich im Industrieunternehmen am Band gearbeitet, waren gleichzeitig im Betriebsrat und in der Gewerkschaft engagiert und haben dann da so eine gewisse Karriere gemacht, Organisationskarriere in den Gewerkschaften. Und dann gab es so eine Schiene, die sie sozusagen über den Weg auch in Parlamente gebracht hat. Und diese Art von politischer Karriere, die irgendwo anfängt, nämlich konkret im Betrieb hin ins Parlament, die gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Der Anteil derjenigen, die studiert haben, nebenher schon politisch aktiv waren, dann für einen Abgeordneten arbeiten oder für die Adenauer Stiftung oder im Willy-Brandt-Haus oder für alle anderen, ja, der Anteil und danach ins Parlament gewählt werden, der wird immer größer. Das sind Leute, die also sozusagen eigentlich nur eine rein politische Karriere gemacht haben und über ihr politisches Engagement tatsächlich einen Job nach dem anderen gefunden haben und das mündet dann irgendwann im Parlament. Jetzt könnte man sagen, das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn Pitkins Idee stimmt, dass es eben nicht so wichtig ist, wer in den Parlamenten sitzt, sondern was entschieden wird. Und solange das sozusagen breit reflektiert, was die Bevölkerung will, dann ist ungleiche spiegelbildliche oder eine fehlende spiegelbildliche Repräsentation kein Problem. Wir haben aber gesehen, dass es nicht stimmt. Die politischen Entscheidungen sind nicht zufällig. Es ist nicht so, dass es gleich wahrscheinlich ist, dass das umgesetzt wird, was Geringgebildete wollen, wie dass das umgesetzt wird, was Hochgebildete wollen. Oder Menschen mit geringem Einkommen und hohem Einkommen, sondern da gibt es ein systematisches Muster. Es wird eher das gemacht, was beispielsweise Menschen mit hohem Einkommen wollen. Und die Menschen sind aber nicht dumm. Die nehmen das wahr. Und die Wahrnehmung, nicht repräsentiert zu werden, ist eine der Triebfedern, entweder sich von Politik abzuwenden und zu Hause zu bleiben, das ist das häufigere Muster, oder für einen gewissen Teil zu sagen, ich äußere meinen Protest dadurch, dass ich beispielsweise eine rechtspopulistische Partei wähle. Und ich hatte am Anfang gesagt, also es gibt die kulturelle Erklärung, der Modernisierungsverlierer, die ökonomische Erklärung, der Globalisierungsverlierer. Und meine Erklärung, die ich Ihnen anbiete, ist eben die der Repräsentationsverlierer. Diejenigen, die nicht zu Unrecht das Gefühl haben, Politik ist irgendwie zu ihren Lasten, also die Karten in der Politik sind irgendwie zu ihren Lasten gezinkt, ja, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihre Unzufriedenheit auch in eine Wahlentscheidung zu übersetzen und das Kreuz bei rechtspopulistischen Parteien zu setzen. Und mein letzter Satz ist demnach, wer über den Erfolg des Rechtspopulismus spricht, darf über politische Ungleichheit nicht schweigen. Und mit diesem letzten Satz danke ich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr auf Ihre Fragen, Anregungen und Kritik.
Wer über den Erfolg des Rechtspopulismus spricht, darf über politische Ungleichheit nicht schweigen. Zum Schluss noch ein Merksatz des Politikwissenschaftlers Armin Schäfer aus seinem Vortrag Demokratie in Gefahr – politische Ungleichheit in Deutschland. Er hat diesen Vortrag am 11. April 2019 gehalten und zwar auf Einladung der Universität Witten-Herdecke.
Deutschlandfunk Nova – Hörsaal.
Den Vortrag, den wir morgen Abend präsentieren, kann ich euch auch schon mal wärmstens empfehlen. Wir hören dann einen Zeithistoriker sprechen, und zwar über ein emotional sehr, sehr aufgeladenes deutsch-deutsches Thema. Die Treuhandanstalt.
Skandalgeschichte, Geschichte des Scheiterns, der Abwicklung, der Unterwerfung des Ostens unter den Westen. Man hat keine Konzepte, man hat keine langfristigen Planungen für einen wirtschaftlichen Übergang. Wir müssen eine Treuhandstelle gründen und die soll das verwalten, notariell. Sie soll sozusagen das Volksvermögen bewahren, verwalten und dann möglichst an die Bürger der DDR demokratisieren. Interessant wird dann der nächste Schritt, dass diese Organisation, die dann mit Planwirtschaftskadern, mit Reformern besetzt wird, die dann unter sehr, sehr chaotischen Bedingungen ihre Arbeit aufnimmt, dann ihren Zweck um 180 Grad wandelt. Die Bundesregierung setzt sich als stärkere Partnerin natürlich gegenüber der Messier-Regierung durch und will dann diese Treuhandstelle umformen in eine zentrale Organisation zur Privatisierung des Volksvermögens. Also hier wird wirklich das Geschäft so dynamisiert, dass wir dann in der Hochphase 91, 92, 300, 400 Privatisierungen im Monat haben. Also im Monat.
beeindruckende Fakten und Einblicke in diese sehr besondere Anstalt hat der Forscher zusammengetragen. Sein Vortrag heißt Die Treuhandanstalt und ihr Personal und wir senden ihn morgen Abend im Hörsaal. Für heute bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören und für euer Interesse. Katja Weber wünscht euch noch einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.